Willkommen bei Bälbs Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabell Kammler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bell Podcast. Ich bin's, eure Arabell. Heute haben wir die 37. Episode mit dem Titel Fettfakten und Fettnäpfchen, Mythen und Wissenschaftliches. Und dazu habe ich eingeladen jemand, der ganz genau weiß, wovon er spricht, nämlich Magister der Pharmazie Manuel Wendel. Ein herzliches Willkommen.
Arabell, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Manuel Wendel interessierte sich schon früh für Heilkräuter, die Pharmakologie und Medizin. Um sein berufliches Ziel zu erreichen, studierte er Pharmazie und sammelte danach viele Jahre Berufserfahrung. Im Mai 2023 übernahm er dann die Johann Strauß Apotheke im 4. Bezirk, was mich ganz besonders freut, weil ich ganz nah wohne. An seinem Job liebt Manuel besonders den engen Kontakt zu ganz verschiedenen Menschen. Sein Motto in seiner Apotheke ist: Wir sind jung, wir sind bunt, wir sind für alle da. Ich freue mich deshalb, dass du da bist, weil mit dir kann ich fachsimpeln. Allerdings nicht in deiner Expertise, sondern zu dem Thema, was wir heute besprechen, nämlich Fette. Und bei den Fetten, da gibt es ja mehrere Fette. Und es ist so witzig, ich empfinde es immer so, dass die Leute das Wort Fett als negativ betrachten. Ja, aber da fällt mir zum Beispiel ein, ich habe heute fette Kohle gemacht oder ich habe ein fettes Plus bekommen in der Schule. Das ist ja dann durchaus wieder positiv. Oder wie siehst du das, das Wort Fett an sich?
Ja, also natürlich, für mich hat das Wort Fett immer so ein bisschen die Bedeutung von Überfluss. Ja, das kann ja manchmal gut sein, also bei den Dingen, die uns angenehm sind, wie die fette Kohle oder, weiß ich nicht, die fette Gehaltserhöhung. Da ist es ja immer schön, wenn man ein bisschen ein Plus hat. Ja. Bei den Dingen, die vielleicht so in unserer Kultur nicht so erwünscht sind, wie vielleicht das schöne Körperfett, obwohl es notwendig ist, aber dazu ein bisschen später, da ist vielleicht jetzt nicht so gut, wenn es zu viel wird.
Genau derselbe Ansatzpunkt habe ich beim Kopf auch gehabt, aber du hast es schon erwähnt, nämlich das Körperfett. Ja? Und wenn man sagt Körperfett, ich habe zu viel Körperfett, wenn wir es jetzt ganz kritisch betrachten, wenn du nicht genug Körperfett hättest, könntest du nicht leben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wie ich dich kennengelernt habe, war mir relativ schnell klar, du von der Art, du hörst ja deinen Podcast, also mit dir habe ich begonnen zu quatschen, überhaupt nicht mehr aufgehört, zu verschiedenen Themen, weil du dich auch unglaublich gut auskennst, nicht aber, sondern von einem anderen Blickwinkel. Ja? Und das finde ich ja so interessant, weil ja, ich bin Ernährungsexpertin, aber du siehst es wieder aus einem anderen Blickwinkel und das ist einer der Hauptgründe, warum ich dich eingeladen habe. Aber kommen wir zu dem Körperfett zurück. Es gibt ja verschiedene Fette, also da wirst du jetzt darüber reden, aber wenn man hergeht und okay, das viszerale Fett, das ist das gefährliche Fett, da werden wir sprechen, das darf natürlich nicht überhand nehmen, aber das Unterhautfett, stell dir vor, wir hätten kein Unterhautfett, was würde dann passieren? Dann könnten wir ja gar nicht, wohin mit den Organen, die müssen natürlich, ja gesichert sein.
Natürlich, und wir würden auch nicht so schön ausschauen, weil dann wären wir nur im wahrsten Sinne des Wortes Haut und Knochen. Genau. Ah, wieder nicht schön. Deswegen, also das Unterhautfettgewebe hat natürlich eine ganz wichtige Funktion, eben auch um unsere Organe ein bisschen zu polstern, auch quasi unsere Haut zu schützen, weil wie gesagt, sonst wird die Haut auf dem Knochen aufliegen und bei jeder kleinsten Erschütterung hätte man gleich blaue Flecken und so, also auch nicht gut. Deswegen, wie du schon richtig angesprochen hast, es gibt unterschiedliche Fettarten im Körper, also alles zusammen ist das Körperfett, aber es kommt immer auch darauf an, wo das Körperfett sitzt. Da natürlich Unterhautfettgewebe haben wir gerade erwähnt. Wichtig ist auch das braune Fettgewebe, das brauchen wir nämlich vor allem für die Wärmeregulation und für die Wärmeproduktion. Das ist interessanterweise, je mehr braunes Fettgewebe wir haben, umso weniger weißes Fettgewebe haben, also die sind so ein bisschen Gegenspieler. Deswegen sind wir auch meistens im Winter vom schlechten weißen Fett quasi ein bisschen weiter weg, weil da braucht man mehr das braune. Und im Sommer, ja, haben wir eher tendenziell mehr das Weiße. Was natürlich gefährlich ist, wie du es erwähnt hast, wenn das halt bei den Organen sitzt, gell? Weil dann gibt es eine Reihe von Stoffwechselerkrankungen, die mit dem einhergehen, und das kann gesundheitliche Folgen haben.
Sag, wenn es Menschen gibt, denen immer kalt ist und manchen, denen immer heiß ist, hängt das auch mit den Körperfetten zusammen?
Bedingt. Da spielt aber natürlich auch die Thermoregulation des Körpers. Also Schilddrüse ist auch beteiligt dran. Oder natürlich auch, was für ein hitziger Typ du bist. Ja? Mhm. Es gibt.
Du grinst ein bisschen, während du sagst, warum? Bitte sag uns das auch. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören uns ja nur, wie ich sehe dich. Und deshalb bitte sag, warum du grinst.
Ich grinse, weil ich dich unter anderem als sehr temperamentvollen Menschen kennengelernt habe, sehr aktiv. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dir schnell heiß wird.
Aber mir ist fast nie kalt, aber ich muss sagen, ich gehe auch seit fast 30 Jahren fast jeden Tag in die Sauna, also fünfmal die Woche. Und bei der heißesten, ich habe ja in Spanien mal gelebt und da bin ich auch gleich am Anfang in die Sauna. Die haben alle gefragt, ob ich verrückt bin, wenn es draußen fast 40 Grad hat, aber ich liebe das halt.
Ja, das kenne ich. Also mir ist auch selten kalt, aber ich bin auch ein leidenschaftlicher Saunagänger. Also
ja, ich schon was vielleicht, gemeinsam. Genau. Gut, wir waren bei den nicht so schönen Themen, und das müssen wir auch damit thematisieren, nämlich Körperfett. Jetzt noch einmal zurück, bevor wir auf die Nahrungsfette eingehen, finde ich aber auch ganz spannend, darüber noch zu reden. Da gibt es ja, was ich damals noch im Studium gelernt habe, der Unterschied zwischen Frauen und Männern, und das ist ganz witzig, weil du bist Mann, ich bin Frau, aber in dem Fall sind wir die Gewinner, habe ich zumindest so eine Erinnerung, da haben die mir, was war das? Das war die Birnenform und die Apfelform, und da reden wir aber davon, nicht von der Optik, was ist schöner, sondern das viszerale Fett im Bauch ist das Gefährliche, weil das ist ja die Hirnschranke, die Brain-Gut sagt man ja auch dazu, wenn man dann Darmthematik hat, das ist jetzt vielleicht zu weit hergeholt, ja.
Aber da braucht man noch einen Podcast dafür.
Da brauchen wir noch wieder, aber genau, Alter, siehst du denkst schon gleich, weißt, das ist dein Unternehmer in dir. aber die Birnenform und die Apfelform und quasi Frauen haben es ja schwerer beim Abnehmen, vor allem muskelpunktuell, ja, aber wir Frauen sind halt im gebärfreudigen Alter, und ich kann es gar nicht so laut sagen, weil ich eine Teenie-Tochter habe, also es ist ja schon so jung, bist du im gebärfreudigen Alter, bis relativ hinauf, und das gibt es ja einige Late Moms, ja, mittlerweile ist die Range schon sehr, sehr lang, und das ist einfach, der Körper der Frau ist dafür gemacht, Kinder zu ernähren, und dafür sind die Fette eben auch da, und das muss man auch einmal gesagt haben, ob das jetzt optisch nicht immer allen taugt, die haben aber eine andere Funktion im Körper und beim viszeralen Fett, aber schau, jetzt rede ich über meine Expertise, du sitzt ja da, aber das viszerale Fett ist das gefährliche Fett, und darauf wollen wir natürlich auch hinaufkommen.
Genau so ist es. Ja, das hat sich durch eure Hormone ein bisschen begünstigt, weil natürlich quasi die weiblichen Hormone eher dieses Subkutanfettgewebe unterstützen, eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast, ja, weil natürlich auch das Subkutanfettgewebe das Speicherfett in erster Linie ist, was natürlich als Energielieferant dient. Wenn Frauen im gebärfähigen Alter sind, müssen sie einen zweiten Organismus miternähren. Da gibt es einen erhöhten Kalorienbedarf, und der muss natürlich auf jeden Fall für beide reichen. Ja. Aber ja, wir Männer sind da leider durch unsere Hormone eher so ein bisschen klassisch den Bierbauch anzusetzen, gell? Und das natürlich, das lagert sich vorrangig an die Organe an, also nicht in dieses Subkutanfettgewebe unter der Haut, sondern wirklich an die Organe, und führt halt sozusagen zur Verfettung dieser Organe, was mit einer Reihe von Funktionsstörungen für das betroffene Organ, also Fettleber zum Beispiel, kennen wir ja alle, dass die auch in ernste Erkrankungen bis hin leider zum Krebs führen können. Deswegen ist schon gut, wenn wir da ein bisschen drüber sprechen und auch darauf schauen, dass das nicht zu viel ist.
Und die mich kennen, wissen ja, dass ich sehr kritisch in dem Podcast alles anspreche. Also ich drücke da wirklich auf den Knopf hinauf und umgehe nicht. Aber wir enden immer positiv, und wir geben auch sehr oft Lösungen, Anhaltspunkte. Und das ist auch natürlich in den nächsten Minuten, wenn wir darüber sprechen, gibt es auch ja, Kleinigkeiten, die man ändern kann. Ich sage immer, bei der Leber zum Beispiel einfach nur dieses Leberwickel zu machen, ein feuchtes Tuch, bevor man schlafen geht. Die Leber freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Ja. Das kostet keinen einzigen Cent. Ja. Das sind so Tipps, die man einfach wirklich tun kann, um die Organe zu pflegen. Und das tun die meisten nicht. Ja. Und wir reden jetzt gleich über Fette, wir werden auch über Kinder reden, über Schwangere reden. Also wir werden die ganzen Zielgruppen durchmachen, was so wichtig ist und was es eigentlich für Unterschiede Fette gibt. Das heißt, wir haben jetzt hin und her geredet, jetzt habe ich ein bisschen so den Faden des Anfangs verloren, aber wir haben ursprünglich begonnen zu sagen, warum glauben die Menschen immer noch, dass Fett so ungesund ist. Das war ja unser Einstieg. Ja? Und es ist gar nicht ungesund. Wir müssen es nur differenzieren, was es gibt. Also, sagen Sie vielleicht noch einmal zusammengefasst, ja. Was gibt es jetzt für verschiedene Fette, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den Fetten?
Ja, also wie gesagt, auf das Körperfett sind wir schon ganz gut eingegangen, wobei wir in erster Linie eben natürlich das Fett bis zu einem gewissen Grad selber produzieren im Körper, hat wie gesagt auch eine wichtige Funktion, aber gerade in unserer heutigen Zeit nehmen wir halt auch sehr viel über die Nahrung zu uns. Und da sind wir eigentlich dann schon bei den Nahrungsfetten, wobei da auch nicht gleich Fett ist, gleich absolut, Fett ist, absolut. Sondern dass es da gravierende Unterschiede gibt, sowohl in der Struktur der Fette, als aber auch in ihrer Funktion für unseren Körper. Ja, und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen.
Ganz genau. Und ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich das als Titel nehme, habe mich anders entschieden. Aber ich habe mal einen Vortrag so genannt, nämlich die fette Lüge. Mhm. Ja, weil das Thema Fette kann man so dermaßen zerfledern fast schon. Ja. Und natürlich ist es so, dass auch bei den Fetten, also oft ist es so, dass die Leute den Unterschied nicht zwischen gesättigt und mehrfach ungesättigt, und viele glauben, die mehrfach Ungesättigten sind die Schlechten, dabei ist es genau umgekehrt. Und natürlich ist es, wenn man Transfette, und du wirst es uns noch genauer erklären, für die zuhören, die sich da nicht so gut auskennen, und wenn man halt zu viel Transfette und gesättigte und gehärtete Fettsäuren zu sich nimmt, natürlich ist das dann nicht gut. Aber wir wollen ja auch das Positive sehen, und da muss ich erwähnen, dass ich glaube, dass viel zu wenige Menschen Fett zu sich nehmen und dass das ein wichtiger Punkt ist. Ja? Stichwort Leinöl oder Fischöl, und das auch schon bei Kindern. Genau, das heißt, was sind jetzt die Nahrungsfette? Vielleicht magst du uns das ein bisschen im Detail erzählen.
Ja, also bei den Nahrungsfetten haben wir auch, wie gesagt, unterschiedliche Arten von Fetten. Da hast du schon ganz schön erwähnt, eben die gesättigten und die einfach und die mehrfach ungesättigten. Da vielleicht ganz kurz, wie so Fette chemisch aufgebaut sind. Dann kann man sich das vielleicht ein bisschen leichter vorstellen. Also Fette bestehen im Wesentlichen aus Fettsäuren. Das ist sozusagen die kleinste Einheit, wie ein Fett vorliegen kann. Und das besteht eben aus einem starren Rückgrat sozusagen, das dem Fett einfach ein bisschen Struktur gibt, und dann langen Kohlenstoffketten. Und je nachdem, wie diese Kohlenstoffe, sage ich jetzt einmal, das sind einzelne Bausteine, miteinander verknüpft sind, sprechen wir dann eben von ungesättigt oder gesättigten Fetten. Und die sind einerseits natürlich maßgeblich für die Struktur des jeweiligen Fetts, weil je gesättigter sozusagen ein Fett ist, umso stabiler und starrer ist es. Und das kennen wir zum Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, die Butter aus dem Kühlschrank nehmen, ja, die ist fest, da braucht es ein bisschen Wärme, bis das streichfähig wird. Während hingegen unser gutes Olivenöl, das sehr viel ungesättigte Fettsäuren hat, natürlich auch im Kühlschrank flüssig bleibt. Also das ist natürlich wichtig einmal zur Eigenschaft der jeweiligen Fette. Und diese Eigenschaften behalten sie halt im Körper auch. Ja? Also unsere Zellen brauchen eine Umhüllung, eine Zellmembran, und die besteht aus diesen Fettsäuren. Und wenn ich natürlich sehr viel Fette zuführe, die gesättigt sind, dann lagern sich genau diese starren Fettsäuren eben in unsere Zellen ein und machen sie auch starr fest. Und das ist natürlich insofern schlecht, weil unsere Zellen ein bisschen flexibel bleiben müssen. Es ist nicht immer so viel Platz in unserem Körper, und deswegen brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Und da ist eben ganz wichtig, dass man auf eine gewisse Ausgewogenheit achtet zwischen den Fetten. Wir brauchen schon das Starre auch ein bisschen, aber eben nicht zu viel. Das haben wir ja auch eingangs schon besprochen, gell? Die fette Gehaltserhöhung, die ist gut. Aber ja, zu viel ist auch wieder ein Thema, da müssen wir einfach auf eine Balance schauen.
Absolut. Ja. Und ich glaube, deshalb mache ich ja so gern die Podcasts, weil diese, ich kenne mich da aus und ich weiß, dass viele das auch tun, aber allein diese Wort gesättigt, die Butter, die starr ist und das Olivenöl, das flüssig ist, ist auch wieder so. Ich bin ein totaler Fan von so Symbolik oder einfach ein Bild kreieren, weil da tut sich etwas im Gehirn. Ja? Und wenn man das nächste Mal einkaufen geht, erinnert man sich an, was man gehört hat und verbindet das. Und das ist manchmal dieses just the awareness a little bit. Also es ist jeder kleine Millimeter bringt dich dorthin. Also das, und es spricht überhaupt nichts gegen ein super Butterbrot. Ich meine, was gibt es besser als ein frisches Brot und Butter drauf? Aber halt nicht jeden Tag und nicht ständig und überhaupt. Ja. Das heißt, ja, genau, wir waren stehen geblieben, was es für Omega-Fettsäuren gibt und was die mit unserem Körper machen.
Genau, also wie gesagt, über die Eigenschaften der Fette haben wir insofern schon gesprochen bezüglich ihrer Flexibilität, sage ich jetzt einmal, sowohl in ihrer eigenen Struktur als auch was sie für eine Funktion für den Körper haben. Das macht sie aber natürlich auch in der Handhabe, sage ich jetzt, unterschiedlich, weil natürlich je lockerer dieses Fett miteinander verknüpft ist, umso anfälliger ist es natürlich auch. Ja? Also gerade was das Thema Kochen, Backen, Braten angeht, ist nicht gut, wenn man da quasi mit dem Olivenöl reingeht, weil man dann natürlich die wertvollen Eigenschaften zerstört durch die Hitze, die auf das Öl einwirkt. Da wäre es natürlich gut, wenn man eher ein bisschen gesättigtere Fette nimmt, da kann man das ruhig gut anbraten, das ist auch, da passiert ja nichts mit dem Fett, also nichts Schädliches, gerade auch hier vielleicht kurz erwähnt die Transfette, die ja besonders schädlich für uns sind, da kann man ruhig gesättigte Fette einsetzen, ohne dass man eben Angst haben muss vor diesen Transfetten. Bei den ungesättigten Fettsäuren, da gibt es eben gewisse Handhabe, die man berücksichtigen sollte, also eben vor allem was unser Olivenöl, Leinöl oder Co. angeht, deshalb bitte auf keinen Fall erhitzen und eher so für Salate oder dergleichen verwenden und eben auch Stichwort Kühllagern. Also es hat auch einen Grund, warum die Öle meistens in dunklen Flaschen gelagert sind, weil natürlich auch das Licht einen gewissen Einfluss hat und eben kühle Lagerung empfiehlt sich.
Es ist ja gar nicht so leicht. Also mir tun ja die Menschen so leid, die völlig verwirrt sind. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man es, aber ich kenne mich in vielen Branchen auch nicht aus. Ja. Also man muss sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigen, was ist jetzt was und was, das darfst nicht erhitzen, das ist krebserregend, steht dann da drauf oder das hört man, das soll man. Also für jemanden, der ganz frisch jetzt dazukommt und das hört, vielleicht wollen wir noch einmal das zusammenfassen. Ja, die verschiedenen Fette. Ja. Es gibt vielleicht noch mal kurz, was ist Omega-3, was ist 6, was ist 9, was ist gut, was ist schlecht, beziehungsweise wie kann man sich die Fette im Aufbau vorstellen. Noch einmal wirklich für die sich gar nicht auskennen, weil wir reden ein bisschen locker daher und jemand, der sagt, was ist das überhaupt, Omega-3, ich habe gedacht, es gibt nur 6. Nur vielleicht so ein bisschen einen Gesamtüberblick.
Ja, das ist der Pharmazeut in mir, gell? Also da sind so
Ja, ich habe nichts mit der Pharmazie zu tun, ich bin auch im Ernährungssektor, aber ich bin halt auch gelernte Köchin und kenne es vom Nahrungsmittel und von der Ernährungsgeschichte her. Du wiederum von der Pharmazie und da treffen wir uns hier, wir können hier fachsimpeln. Aber wir haben ja viele, viele Zuhörer und der eine kennt sich schon aus und der andere weiß noch nicht alles, der andere will mehr hören. Und also wir wollen ja allen etwas geben.
Ja, also wie gesagt, die Grundstruktur ist eben quasi dieses feste Rückgrat der Fette, an dem sozusagen diese Kohlenstoffketten hängen. Das muss man sich vorstellen, wie ganz lange Ketten von einzelnen Atomen und die schlackern halt da so vor sich hin. Unterschieden, wenn man von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren spricht, geht es im Wesentlichen darum, wie diese einzelnen Kettenglieder sozusagen miteinander verknüpft sind. Also da gibt es einfache Bindungen, die eben das Fett sehr flexibel, sehr flüssig machen. Das sind so eben klassisch unsere Speiseöle. Und es gibt Fette, wo diese Kettenglieder eben sehr starr miteinander verknüpft sind, was das Fett eben sehr starr macht. Das ist eben Butterschmalz oder Kokosfett, was ja auch einen Hype ein bisschen erfahren hat in den letzten Jahren, was vor allem eben so für Backen, Braten sehr gut geeignet ist natürlich, weil es bei Hitze natürlich stabil bleibt. Ja. Bei den ungesättigten Fetten an sich spricht man dann eben, wie du schon angeschnitten hast, von Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Das ist eher entscheidend quasi, wo diese Bindungen sitzen. Ist jetzt was Hochchemisches, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nur zum Verständnis, warum das eine Omega-6 und Omega-3 heißt. Und diese Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren muss man sich ein bisschen wie chemische Geschwister vorstellen. Es ist im Prinzip eine Substanz, aber das eine liegt ein bisschen in einer anderen Form vor und als das andere. Und dadurch sind sie halt in unserem Körper auch wie Gegenspieler, gerade was das Thema Entzündungen angeht, und haben unterschiedliche Funktionen. Jetzt ist es leider so, dass eben, wenn wir schon über die Ernährung ein bisschen gesprochen haben, dass wir heutzutage viel zu viel Omega-6-Fettsäuren aufnehmen als Omega-3-Fettsäuren und jetzt dieses Gleichgewicht im Körper verschoben ist. Und deswegen haben wir halt so viele, sag jetzt mal, moderne Erkrankungen, die gerade so auf Entzündungen basieren, weil diese beiden Gegenspieler eben unser Entzündungsgeschehen im Körper modulieren einfach. Ja. Also ein bisschen Entzündung ist sehr gut für den Körper, das mobilisiert unser Immunsystem, das mobilisiert auch Selbstheilungskräfte und Regenerierungsprozesse. Aber eben wenn das zu viel oder zu überschießend wird, braucht man eben einen starken Gegenspieler, der das wieder auch runterregulieren kann, wenn sozusagen der Reparaturmechanismus oder das Immunsystem gearbeitet hat.
Da sind wir gleich bei meiner nächsten Frage, nämlich wie beeinflusst unser heutiger Lifestyle den Omega-Fettsäurenhaushalt im Körper und welche Bedeutung haben diese für unsere Gesundheit? Und da bin ich natürlich genau mittendrin in meinem Thema, was ich mit meinen Klienten und bei meinen Vorträgen immer habe, dass viele nicht einmal bewusst wissen, was für Fett wo drinnen ist. Ja? Und ich gebe zu, es muss auch nicht jeder alles wissen, aber was wir schon sehen sollten, ist eben das Verhältnis. Und da liegt der Hund begraben, in der falschen Verteilung oder mittlerweile. Und bei meinen ganzen Ernährungsvorträgen fange ich immer der Steinzeit an und über die Ackerbauer seitdem ich das mache, also seit, ich glaube, knapp 15 Jahren bin ich jetzt in der betrieblichen Gesundheitsförderung, ich glaube sogar schon ein bisschen mehr, was sich da geändert hat. Ja. Ja, also erinnere dich einmal zurück, das Wort Glutenunverträglichkeiten, auch wenn es die Zöliakie schon gegeben hat, du hast nichts im Supermarkt gefunden. Ja. Und diese verpackten Lebensmittel, das ist meines Erachtens ja ein großes Thema. Und natürlich sagt man auch die Pharmazie. Es gibt halt die Nahrungsmittelindustrie und die Pharmazie ist auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Ich weiß und werde mich hüten, vor dir jetzt darüber zu sprechen. Ich möchte einfach nur erwähnen, dass es sehr wohl Produkte gibt, wie zum Beispiel arbeitest mit einer Firma zusammen, die wirklich in höchster Qualität Omega-3-Präparate hat. Und wenn wir dann gleich dann später noch auf die Kinder zurückkommen, warum nicht mit einem Nahrungsmittel helfen, weil du so viel Fisch, Öl, Algen essen die Kinder nicht. Also es ist die Vernunft, ja, die man holt. Und wenn wir über Nahrungsmittel sprechen, da beißt du bei mir vielleicht ein bisschen in Granit, bevor ich eine Tablette mit L-Tryptophan einem Kind gebe ich ihm eine Banane, ja, wenn du weißt, was ich meine. Aber ja, warum es den Menschen schwerer machen, wenn es auch leicht geht oder wenn jetzt zum Beispiel ein Raucher, der raucht einfach, der will nicht aufhören, den kannst du nicht zwingen, na dann gib ihm irgendetwas und da sind wir eben beim Lifestyle, damit es ihm ein bisschen dahingehend in die Gesundheitsrichtung. Gibst du mir da recht?
Ja, absolut. Also es ist halt leider ein bisschen so unserem modernen Lifestyle geschuldet, dass wir natürlich die schnelle Lösung suchen. Ja, egal, ob das jetzt bei einer gewissen Lebensdisziplin ist oder natürlich auch bei unserer Ernährung. Ja. Ich meine, du wirst wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber auch ich bin so, ja, wenn ich bis 19 Uhr in der Apotheke stehe, stelle ich mich selten hin und koche dann quasi eine ausgewogene Mahlzeit, da bin ich froh, wenn es schnell geht.
Du wirst lachen, glaubst du, das mache ich? Also was glaubt? Jemand hat einmal zu mir gesagt, was du trinkst, Alkohol, hatte ich ein Glas Rotwein in der Hand. Und ich sowieso nicht, aber du bist doch Ernährungsexperte und ich so, was hat das damit zu tun? Ich bin auch ein Genussmensch, nein, ja, überhaupt nicht. Und ich gehe ja auch regelmäßig zu dir einkaufen und ich wundere mich selber. Also ich habe ja letztens gesagt, ich gehe bei dir in der Apotheke einkaufen wie ein Mann im Obi-Markt, ja, oder im Baumarkt, weil ich einfach sehr, ich mag das alles und ihr habt ja nicht nur Medizinprodukte, sondern ihr habt auch viele Tees und was ihr alle, dieses Honig-Essig-Gemisch habe ich mal letztens gekauft und solche Sachen. Also man kann, ja ganz genau, man kann sich ja einfach auch was Gutes tun. Ja, das eine ist, du sagst, eine schnelle Lösung. Also für mich sind solche Zusätze keine schnelle Lösung, sondern ein guter Begleiter. Ja? Also schnelle Lösung gibt es kaum, sondern es ist die Prävention oder die Lösung von einem Problem. Und Gott sei Dank, Manuel, gibt es die Medizin. Gott sei Dank. Weil stell dir vor, was es, früher gab es keine Antibiotika. Und
Ja, das auf jeden Fall. Nein, ich habe eher gemeint, was die Ernährung angeht, ganz gerne zu, auch mal einem industriell gefertigten Lebensmittel, wie es so schön heißt, greife. Und da natürlich, weil wir vorher über das Verhältnis gesprochen haben zwischen Omega 6 und Omega 3, natürlich sehr viel, sage ich mal, günstige Öle verarbeitet werden, also wie Maiskeimöl oder ein Sojaöl, die halt sehr reich an Omega-Fettsäuren sind. Und wenn wir dann natürlich gerade in Österreich haben, man will halt auf einen guten Schweinsbraten nicht verzichten, das vielleicht dann auch noch kombiniert nehmen mit sehr viel tierischen Ernährungsmitteln, dann sind wir natürlich in einem Fettsäureverhältnis, quasi das nicht günstig für uns ist. Ja. Und da gebe ich dir natürlich recht, ist es natürlich, so viel Fisch und so viel Algen können wir gar nicht essen, weil natürlich auch immer das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und wir können faktisch die Bevölkerung gar nicht mit Fischen so viel versorgen, dass wir noch genügend Fisch haben für die Zukunft. Deswegen werden solche, sag ich mal, hochwertig produzierten Omega-Präparate sicher ein Teil unserer Zukunft werden, ja, weil wir nur so quasi flächendeckend die Menschheit mit Omega-Fettsäuren, mit hochwertigen, guten Omega-Fettsäuren versorgen können.
Jetzt hast du auch meine nächste Frage schon halb beantwortet. Ich stelle sie dir trotzdem, falls dir noch etwas einfällt, dass wir gar nichts vergessen. Wo kommen diese Omega-3-Fettsäuren natürlich vor und worauf muss man bei der Einnahme achten?
Ja, also vor allem Omega-3-Fettsäuren, sage ich jetzt mal, also die wir ja eher versuchen wieder aufzufüllen, kommen in erster Linie eben in fettem Seefisch vor. Also da vor allem eben die kleinen Fische wie Sardellen, Sardinen, Makrele.
Und die isst man jetzt nicht jeden Tag auf dem Ernährungsplan, das Gewicht. Auch wenn man sie mag, das ist unmöglich, ja.
Das natürlich nicht, zumal die, ich sage jetzt einmal, konventionell hergestellten Fische ja meistens auch in Fischbecken gezüchtet werden, wo auch sehr viel mit Soja gefüttert wird und das auch wieder, sage jetzt mal, das Fettsäuremuster quasi der Tiere beeinflusst. Also gerade auch in unserer konventionellen Tierhaltung wird viel mit Getreide gefüttert. Das beeinflusst eben, wenn du angesprochen hast, früher, ja, in der Steinzeit, da war das alles noch ein bisschen anderer Zugang auch in der Tierhaltung. Da ist halt einfach gegessen worden, was die Tiere auf der Weide gefunden haben. Und das hat natürlich gerade auch, was Milchprodukte angeht, ein ganz anderes Verhältnis auf das, was die Kuh jetzt, sage ich mal, in dem Fall ausmacht. Ja, und das betrifft vor allem das Fleisch, aber auch natürlich die Milch und die Milcherzeugnisse. Deswegen, da gebe ich dir ganz recht, es hat sich viel geändert. Aber Um wieder zum Fisch zurückzukommen, auch unsere Meere, ja, es gibt ja gewisse, gewisse Nachhaltigkeitsgedanke, der immer lauter wird, dass man einfach schauen muss und man muss leider auch sagen, gerade bei größeren Raubfischen wie Thunfisch oder der Lachs auch, die ja einen sehr langen Zyklus haben, die reichern leider auch sehr viel Schwermetalle oder Schadstoffe an, die halt einfach im Wasser vorkommen, also das muss man auch berücksichtigen, ja, dass man nicht so viel, also täglich geht sich das nicht aus, ja, schon gar nicht finanziell, weil was so ein Lachsfilet kostet, da braucht man schon die fette Gehaltserhöhung.
Die fette Gehaltserhöhung, da sind wir wieder bei der fetten Gehaltserhöhung. Ja. Wem bzw. wann empfiehlst du aus deiner Sicht jetzt, ja, Omega-Fettsäuren zu supplementieren?
Also nachdem das wirklich so ein globales Problem ist, ja, dass die die Bevölkerung generell unterversorgt ist mit Omega-3-Fettsäuren, würde prinzipiell jedem, der jetzt nicht dieses Ernährungsverständnis hat, dass er da wirklich gezielt drauf schaut, über die Ernährung genügend Fettsäuren, gute Fettsäuren, Omega-Fettsäuren zuzuführen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es ist natürlich gerade in unserem täglichen Leben, ist es leicht, einen Esslöffel eines reinen Omega-Öls zu nehmen, als entsprechend Fisch, Nüsse und Leinöl eben zuzuführen. Wobei man eben auch dazu sagen muss, dass gerade im Leinöl zu wenig reine Omega-3-Fettsäuren vorkommen. Also es ist zwar ein sehr gutes Öl, der Körper kann das aber nicht ausreichend in reine Omega-3-Fettsäuren umwandeln, um den Bedarf entsprechend zu decken. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, eben ein hochwertiges Produkt zu verwenden, aber eben gerade, weil ich auch vor die Entzündungen angesprochen habe, gerade wenn so diese stillen Entzündungen, beziehungsweise bei vielen ist es ja schon weitaus drüber, die haben wirklich chronisch entzündliche Erkrankungen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man Omega-Produkte auch wirklich therapeutisch einsetzt. Da sind wir in einer ganz anderen Dosierung, aber da kann man ganz viel machen, gerade mit den Omega-Fettsäuren im Bereich der Entzündungen.
Das heißt, dass das, was ich auch immer sage, die Abwechslung ist es, auch bei den Ölen, ja, also natürlich, auch bei verschiedenen Ölen. Gut, dass du mir da nicht widersprichst. Würdest du dich nicht
fragen? Also zumindest nicht an den Ernährungsfragen.
Sag mir jetzt noch kurz, welche Unterschiede gibt es zwischen den Supplementierungsprodukten von Omega-Fettsäuren? Da gibt es ja natürlich sicher auch was dazu zu sagen.
Unterschiede in den einzelnen Supplementierungsprodukten gibt es insofern, dass die Qualität in der Aufreinigung und Gewinnung der Omega-Fettsäure entscheidend ist für die spätere gute Wirkung. Wir haben ja gelernt, dass unsere Omega-3-Fettsäuren ungesättigte Fette sind, die sehr empfindlich sind gegenüber Luft, gegenüber Hitze und Licht. Und das Qualitätskriterium, um ein gutes Omega-Produkt zu klassifizieren, ist eben der sogenannte Totox-Wert. Der wurde eben von einer globalen Behörde festgelegt als Maximalwert mit 26. Das heißt, alles, was eben darunter liegt oder je weiter es darunter liegt, umso hochwertiger ist das Öl, weil es vergeht natürlich eine gewisse Zeit, wenn wir das aus unserem Fisch, aus unserer Alge rausbekommen wollen, die Omega-Fettsäuren, bis das dann in die Kapsel oder in die Flasche kommt, vergeht natürlich Zeit, und je länger das halt an der Luft ist, beziehungsweise vielleicht sogar Wärme oder Hitze ausgesetzt ist, umso mehr oxidiert halt von diesem Öl und macht es halt ranzig. Ja? Mhm. Deswegen, also gerade auch dieser klassische Fischgeruch, ist eigentlich ein Merkmal schon, dass sehr viel schon oxidiert ist. Also wenn ein Omega-Öl so fischelt, das ist eher eine niedrige Qualität, weil dann schon sehr viel oxidiert ist, und das macht diesen Fischgeruch aus. Deswegen da ganz wichtig, also viele Firmen geben diesen Wert gar nicht an. Er ist aber entscheidend, ob man ein gutes Produkt vor sich hat oder nicht. Und das Blöde unter Anführungszeichen ist jetzt, dass natürlich die Gewinnung dieser Omega-Fettsäuren eine sehr aufwendige ist. Das heißt, es ist meistens egal, ob man ein hochwertiges Produkt hat oder ein minderwertiges Produkt. Da können die jeweilige Strategie der Firma, es ist doch eher, sage ich jetzt mal, verglichen mit einem Magnesium oder einem Zink, ein bisschen ein höherpreisiges Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und da will ich natürlich dann eine gute Qualität haben und meinem Körper was Gutes tun. Deswegen da ganz wichtig, auf diesen Totox-Wert zu achten. Wir arbeiten, wie du schon gesagt hast, ganz eng zusammen mit der Firma Norsan, weil die laut meinen Recherchen bisher die niedrigsten Totox-Werte haben, dadurch eben ganz frische Öle auch, also gibt auch die Möglichkeit in Kapseln, aber nachdem diese Öle so frisch sind, dass sogar das Fischöl nicht einmal einen Geruch hat, ja, und das ist schwierig zu schaffen, arbeiten wir halt sehr gern mit dieser Firma zusammen. Und da ist sozusagen der Goldstandard sogar das Dorschöl, also das Kabeljau im Prinzip, das eben einen Totox-Wert von 3,5 hat. Also das ist von allen Omega-Quellen das, der Goldstandard, also der niedrigste Totox-Wert, mhm, und auch sehr reich, also hat einen sehr, sehr hohen Gehalt. Und der Unterschied, warum das eben nicht im Vergleich zu unserem, also das gleiche Ausgangsprodukt wie vom Lebertran, und da haben wir gerade vielleicht die ältere Generation.
Was heißt älter? Ich wollte gerade sagen, das war meine Jugend. Jetzt fängst du mit Eltern. Jetzt muss ich ja noch nie gehört von dem Wort. Nein, wenn du sagst Lebertran, da klingelt was in meinem Kopf von früher.
Genau, also es ist, glaube ich, erklärt durch die Bevölkerung.
Nur weil ich ein Häuschen älter, ein Hausjünger bin. Nein, okay, ein bisschen älter, aber nicht.
Marginal. nein, sagen wir quasi, gewährt durch die Bevölkerung ist es halt, ja. Also ich glaube, trifft es ganz gut mit dem Gefühl Ekel verbunden. Mhm. Aber tatsächlich ist eben die Aufarbeitung bzw. die Reinigung des Öls entscheidend, ob man eben dieses Fischige hat oder nicht. Und auch eben dieses klassische Aufstoßen nach solchen Produkten, das auch sehr viele kennen. Das braucht immer ein bisschen Überzeugungsarbeit, wenn Leute die Firma Nasan eben noch nicht kennen, weil viele natürlich schon was ausprobiert haben, und eben dieses fischige Aufstoßen kennen, und das leider auch eben ein Kriterium ist für eher ein schlechtes Omega-Öl.
Also ich kann dir nur sagen, und das stimmt wirklich, weil sonst würde ich es nicht sagen, ich habe meinem Kind ja schon früh so ein bisschen Öle und so weiter, natürlich, weil ich weiß, wie wichtig ist vor allem auch die Gehirnentwicklung und so weiter. Die nächste Frage passt dann sehr gut, da geht es um die Kinder. Aber ich kann dir berichten, weil du mir ja letztens dieses Produkt von Norsan mitgegeben hast, und da drauf steht, glaube ich, Fischöl oder zumindest irgendwie so, das hat mein Kind gelesen, nein, nehme ich nicht. Und dann habe ich ihr, ich glaube 2 Tage später, ohne dass ich ihr das Etikett gezeigt habe, und sie so, was ist das? Und ich so, Edge, das war dieses Produkt. Sie hat gesagt, das schmeckt null, aber null nach Fisch.
Ja, also das
und ist da habe ich mich gewundert, wie kann das sein? Ich glaube, das war die Vegan-Variante. Kann das sein? Ja, also da kann ich nur, also zumindest von unserer Erfahrung sagen, das nehmen Kinder, weil es eben keinen, kann ich das sagen, grauslichen Geschmack hat?
Ja,
aber
ja,
welches absolut. Kind mag Fischöl? Ich meine jetzt ganz ehrlich. Ja. Aber das ging, also das kann ich dir als Feedback zurückgeben.
Das freut mich sehr. Ja, also wie gesagt, das Algenöl ist auch unser Topseller, weil gerade für Leute, die eben das Fischöl kennen, das Algenöl dann doch ein bisschen anders ist. Also viele verbinden das auch ein bisschen mit, sage ich jetzt einmal, einem reineren Produkt quasi als vielleicht das Fischöl. Aber ja, das ist wirklich, also das hat einen leichten Zitronengeschmack, aber schmeckt sonst nach wirklich nichts. Ein Öl halt, ein neutrales Öl. Aber das ist vor allem eben bei den Kindern sehr beliebt, weil man es auch ganz gut überall einrühren kann. Ja. Also wenn man mal einen Joghurt isst
oder einen Smoothie oder einen Drink,
kann man bequem überall einrühren, weil es einfach keinen Geschmack hat.
Oder einen Porridge, da gibt es viele Varianten.
So ist es. Ja.
Zu den Kindern kommen wir gleich. Ich wollte noch einmal kurz zu der Frage zurückkommen, was du empfiehlst und was es für Unterschiede gibt. Das heißt, jetzt rein von dem Benefit des Körpers ist es jetzt, entscheidet man zwischen einem Fischöl oder einem Algenöl, oder ist das schon, ist es, ich rede jetzt auch die Vegetarier, die Veganer, ja, ist das jetzt ein großer Unterschied, müssen die noch mehr zuführen, weil sie eben Vegetarier oder in dem Fall sogar Veganer sind, wie würdest du darauf antworten und dann vielleicht noch einmal konkret, welche Produkte du da empfehlen würdest?
Ja, also prinzipiell ist ja, also auch unsere Fische ernähren sich ja von diesen Omega-3-reichen Algen. Das sind einfach Mikroalgen, die schwimmen im Meer herum, und davon ernähren sich unsere Fische. Das heißt eigentlich, gerade wenn man das, es ist natürlich vegan, das Algenöl, aber gerade wenn man das ausklammert, ist es eigentlich die direkteste Form, wie wir Omega-3-Fettsäuren überhaupt zuführen können. Und ich glaube eben, weil wir eben das Thema nachhaltiger Fischfang auch angesprochen haben, ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass man die globale Bevölkerung mit Omega-Fettsäuren versorgt. Da gibt es insofern eigentlich nur den Unterschied, dass im Algenöl wirklich die reinen Omega-3-Fettsäuren, also das EPA und das DHA, also die ja wirklich quasi die Botenstoffe dann in unserem Körper sind und dieses Entzündungsgeschehen wirklich aktiv regulieren, dass die wirklich da in reiner Form enthalten sind.
von der Darreichungsform, du hast schon angesprochen, schmeckt sehr neutral. Es gibt da aber auch Kapseln, wenn jemand zum Beispiel viel auf Reisen ist oder dergleichen, kann man da zum Beispiel bequem auf die Kapseln auch umsteigen. Aber ja, also es ist natürlich ein großes Thema für Veganer, weil gerade auch das Leinöl, was du angesprochen hast, ja nicht ausreichend umgewandelt werden kann im Körper. Das heißt, selbst wenn jetzt ein sich vegan ernährender Mensch auf ausreichend Leinöl achtet, er kann auch damit seinen Bedarf an Omega-3, an reinen Omega-3-Fettsäuren nicht decken. Und sonst, wie gesagt, können leider nur Tiere oder Milchprodukte eben den Bedarf entsprechend decken.
Jetzt kommen wir zu den Kindern, beziehungsweise die Stufe davor, nämlich die Schwangeren. Wie wichtig, und die Antwort ist ja klar, dass es wichtig ist, aber wie wichtig sind diese Omega-Fettsäuren für Kinder, für kleine Kinder, vielleicht gibt es da Abstriche für Jugendliche und dann die Pubertierende vielleicht auch noch, brauchen die mehr, noch mehr, weil, Fragezeichen, und sollte man schon während der Schwangerschaft auf bestimmte Dinge achten, was die Fette natürlich betrifft.
Ja, also wir haben schon eingangs darüber gesprochen, dass gerade die Omega-3-Fette natürlich unsere Zellen aufbauen. Da ist es natürlich logisch, wenn man so drüber nachdenkt, dass quasi in der Schwangerschaft ein Kind angelegt wird, dass man da sehr viele Zellen braucht und dadurch natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren irrsinnig wichtig sind, gerade in der Schwangerschaft, wo auch das Gehirn angelegt wird und das Gehirn auch sehr schnell sich entwickelt im Vergleich zum späteren Alter. Ich meine natürlich bei den Kindern auch noch, dann geht das alles sehr, sehr schnell. Aber gerade in der Schwangerschaft ist es irrsinnig wichtig, nicht nur für das Kind, sondern auch um die Mutter ausreichend zu versorgen, weil die Plazenta da eher so wie eine Pumpe auf Kosten der Mutter wirkt, dass man das Kind gut versorgt. Das hat immer die oberste Priorität. Aber wir dürfen natürlich auch die werdenden Mütter nicht vergessen, dass die natürlich auch Omega-Fettsäuren brauchen und da so ein bisschen wie ausgesaugt werden, sage ich jetzt einmal so schön, so schön
ja, ist ausgedrückt. So, ja. Gell?
Aber ja, also das ist irrsinnig wichtig, gerade in der Gehirnentwicklung, weil, also zu den Studien möchte ich dann später noch kommen, aber man erkannt hat, dass ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft später zu einem erhöhten Risiko für klassische Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom führt, beim Kind Depressionen wahrscheinlicher sind, auch das Allergiepotenzial zunimmt, weil eben diese Entzündung, es ist ja quasi eine Autoimmunerkrankung, die auf einer Entzündung basiert, der Körper schon früh lernt, wenn er keine Omega-3-Fettsäuren zugeführt bekommt. Aber auch die Mütter haben ein erhöhtes Risiko für diesen Schwangerschaftsbluthochdruck zu entwickeln und auch nach der Geburt die Wochenbettdepression. Also da, deswegen dürfen wir auf keinen Fall unsere werdenden Mütter vergessen. Omega-3-Fettsäuren sind absolut wichtig und werden leider nur von knapp 12% der Schwangeren substituiert. Also wirklich? Das ist wirklich sehr, ist ein sehr geringer viel. Anteil. Also
ich hoffe, dass wir heute ein paar dazu gewinnen.
Das hoffe ich, ja, weil wie gesagt, also da gibt es leider keine, sag jetzt mal, zweite Chance, das dann wieder gut zu machen. Alles, was man schon früh dem Kind mitgibt an Unterstützung, macht sich im späteren Leben natürlich doppelt und dreifach. Und
an sowas denkt man halt, vor allem auch junge Mütter, woher sollen die quasi erste Schwangerschaft, die Gedanken, wie geht es meinem Kind in der Volksschule? Ja, das ist dann schon ein weiter Sprung. Das ist
absolut,
und wenn man da, und deshalb liebe ich diesen Podcast, und wenn es nur eine Mutter ist, die ein einziges Kind damit helfen kann in späteren Jahren, dann haben wir schon alles richtig gemacht.
Ja. Und wie gesagt, auch unsere Schulkinder, also die dürfen wir dann später, weil du es gerade ansprichst, auch nicht vergessen, die natürlich auch noch im Wachstum und in der Entwicklung sind. Also das Gehirn entwickelt sich ja bis circa zum 25. Lebensjahr und so lange haben wir einen erhöhten Bedarf auch an Omega-Fettsäuren. Und dazu kommt noch, dass unsere Gehirne, gerade wenn wir sehr klein sind und in der Schule sind, natürlich auch stärker gefordert sind. Und da natürlich auch auf das Verhältnis zu achten ist. Also gerade Kinder, man kann sich das sehr schön merken, die beiden Omega-3-Fettsäuren, eben DHA, D wie Denken, wird da mehr gebraucht und das EPA für E wie Entzündung wird eher quasi bei den Entzündungen gebraucht.
Das Merke ich mir
ist eine auch gute
für alle mal.
Auch für mich.
Du, und wenn wir jetzt noch kurz die Pubertiere, also noch einmal eine Stufe, die ja wahnsinnig viel im Körperveränderungen mit, also ja. Das ist wirklich, die sind wirklich sehr gefordert. Und man sagt ja oft, die Damen sind dann die Mütter in der Menopause, glaube ich, gleichzeitig passiert manchmal. Und die Kinder, die sind in der Pubertät, stimmt. Da geht es halt dann schon ordentlich ab. So wird es dann bei mir ausschauen, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren. Wie schaut es mit denen aus? Also die Logik sagt mir, die brauchen natürlich auch viele gesunde Fette.
Genau so ist es. Ja, wobei da auch natürlich, ich sage jetzt mal, der Hormonspiegel sich verändert und dadurch natürlich, sage ich jetzt einmal, gerade im Bereich der Sexualhormone auch so ein bisschen die Entzündungen zum Tragen kommen. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich quasi erst recht nochmal die Fettsäuren anschaut. Weil die natürlich ganz wichtig sind, gerade viele Kinder, die auch zu Akne neigen, zu Hautproblemen neigen, ist ja quasi dieses klassische Entzündungsgeschehen, kann man auf jeden Fall gerade mit dem EPA sehr viel machen, wenn man im Bereich Entzündung was tun möchte.
Ja. Das heißt, siehst du auch Zusammenhänge, wenn man sagt Konzentration, weil das hast du gerade vorhin erwähnt und da gibt es sehr viele Kinder, beginnt im Volksschulalter, aber auch im Gymnasium oder Mittelschulen, vielen Kindern fällt das schwer. Das heißt, hier vermehrt gute Öle zuführen würde helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also das wie gesagt, also nachdem der Körper da wirklich sehr, sehr, noch einmal sehr starken Umwandlungsprozessen unterliegt, wo auch sag jetzt mal, die Zellteilung sehr schnell geht, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Zusätzlich kommt natürlich eben diese psychische Belastung durch Stress und eben der Hormoneinfluss. Und ja, wir haben das leider sehr häufig in der Apotheke, dass gerade sehr junge Menschen kommen, die halt dann schon ein Psychopharmakum brauchen, weil es irgendwann einmal zu viel ist. Und gerade da kann man mit Omega-Fettsäuren auch wohl und unterstützend zur Therapie ganz viel machen.
Mhm. Forschung. Was sagt denn jetzt die Forschung? Welche wichtigen Fakten über Fette und Omega-Fettsäuren ergeben sich da? Da hast du mich gefragt, wie sehr darf ich ins Detail gehen? Und ich habe gesagt, solange wir alle noch verstehen, von was du redest, gerne.
Ja, wobei das gar nicht so kompliziert ist, da gibt es ein ziemlich einheitliches Konstrukt sozusagen, um das halt ja, verständlich zu machen, glaube ich, auch für uns Wissenschaftler. Ja, weil natürlich, sag ich mal, der Datendschungel ist natürlich sehr groß und man muss das ja irgendwie in eine Form gießen, dass es auch für uns verständlich wird. Je nach Studie, weil jede Studie ja auch ein bisschen anders aufgesetzt wird oder, sage ich jetzt mal, auch mit unterschiedlichen Geldmitteln finanziert wird, durch die einen vielleicht ein bisschen komplexer aufgebaut sind, die anderen ein bisschen weniger. Aber wichtig ist immer, dass man diese einzelnen Daten irgendwie miteinander vergleichen kann, ja, dass man wirklich wie es in der Wissenschaft so wichtig ist, Zusammenhänge herstellen kann zwischen, sag ich jetzt einmal, einem Ereignis A und einem Ereignis B oder ob das nur zufällig auftritt. Ja. Und da hat sich die Wissenschaft wirklich einen Index überlegt, jetzt um zu messen, welcher Grad an Omega-Fettsäuren oder welcher Gehalt im Körper einmal wir brauchen überhaupt, weil also durchgeführt wurden da was jetzt so überschlagen haben, über 1 Million Studien, die alle diesen Omega-Index bestimmt haben und man hat bei keinem Probanden einen Wert von 0 gefunden. Das lässt jetzt den Schluss zu, dass wir Omega-Fettsäuren brauchen fürs Überleben, weil sonst gäbe es ja irgendeinen. Es gab sehr niedrige Werte, also nur kurz zur Erklärung, quasi dieser Omega-Index sollte zwischen 8% und 11% liegen. Also unser Körper, wenn man uns jetzt quasi das ganze Fett, was im Körper vorkommt, anschaut, sollten die Omega-3-Fettsäuren ca. 8-11% ausmachen. Das ist schon ein ganz guter Wert. Beim niedrigsten Probanden war es 2%. Also die wirklich überhaupt nicht darauf achten, nie Fisch essen, nie Leinöl essen. Da ist natürlich rasselt der Wert schon ganz ordentlich hinunter. Aber er ist nicht null. Das heißt,
ja. Aber interessant, sehr interessant.
Das fand ich tatsächlich wirklich sehr spannend, weil das schon eine Erkenntnis ist, was nochmal eigentlich verdeutlicht, wie wichtig die Omega-Fettsäuren sind. Und unabhängig davon gab es eben unterschiedliche Aussagen, die man eben treffen konnte, gerade was die unterschiedlichen Organsysteme angeht. Also wie gesagt, Schwangerschaft, Kindheit haben wir ja schon ganz gut erklärt, aber ja, es geht eben sowohl für die Mutter als auch für das Kind, gehen niedrige Omega-3-Werte mit einem erhöhten Risiko, eben sogar eben bis hin zu Frühgeburt. Also Frühgeburtrisiko steigt, wenn das Omega-3, der Omega-3-Wert sehr niedrig ist. Spannend fand ich auch in der Studie der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was man da herausgefunden hat, weil wir natürlich alle kennen Cholesterinwert, das Cholesterin muss immer ganz niedrig sein. Tatsächlich produziert der Körper selber Cholesterin, weil es auch eine wichtige Vorstufe für unsere Hormone, sage ich jetzt einmal, ist. Mhm. Das heißt, da können wir mit Ernährung eigentlich gar nicht so viel beeinflussen, weil das zum überwiegenden Anteil genetisch bedingt ist. Was sehr wohl entscheidend ist, und das findet leider aber quasi auch in den ärztlichen Empfehlungen sehr wenig Platz, ist eben dieser Omega-Index. Und da hat man schon herausgefunden, dass gerade bei Patienten mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Risiko innerhalb von 10 Jahren zu versterben, also man hat immer ein gewisses Grundrisiko, durch eine ausreichende Zufuhr von Omega-Fettsäuren um 30% verringert werden kann. Das heißt, jeder Dritte, der eigentlich sterben würde, stirbt nicht. Und das ist eigentlich ein wirklicher Wow-Effekt. Abgesehen davon, dass man eben auch präventiv sehr viel machen kann, ja, weil gerade auch unsere Zellen im Alter natürlich sich, also im Laufe des Lebens sich ständig erneuern, und das, was halt quasi mit der Zeit wird der Körper halt eraltert, er wird müder, das heißt, diese Zellerneuerung funktioniert dann nicht mehr so gut. Das heißt, sowohl unsere Zellen, aber auch unsere Gefäße, die ja maßgeblich für unseren Blutdruck auch verantwortlich sind, werden einfach starrer und steifer. Und da kann man natürlich, gerade wenn man Omega-3-Fettsäuren zuführt, diese Flexibilität der Gefäße und der Zellen noch rauszögern, ja, dass der Körper eigentlich nicht so schnell verschleißt und so schnell altert. Und da gab es eben auch im Bereich dieser Studien sehr starke Schlussfolgerungen, wo man diese Erkrankungen, gerade wie auch Herzinsuffizienz, also dass das Herz altert an sich und müder wird und nicht mehr so gut funktioniert, dass man das hinauszögern kann. Und deswegen sieht man auch gerade in Ländern, die einen sehr hohen Konsum an Seefischen haben, wie Japan oder Südkorea, dass die eine höhere Lebenserwartung haben, ja. Und auch, dazu möchte ich jetzt dann gleich noch punkto Gehirn kommen, auch niedrigere Demenzraten.
Ja, auch die mediterrane Kost, also alle,
genau, ja.
Die ganzen Länder da unten, die sehr viel Öl zu sich nehmen, auch fischfettige Dinge, ja. Aber die haben alle, erst einmal sind sie gesättigt, also ich weiß, dass wenn ich in der Früh, wenn ich weiß, ich komme durch beruflichen Gründen 6, 7, 8, 9 Stunden lang nicht zum Essen, ist mein Frühstück Eier, Avocado und im besten Fall noch ein Lachs dazu. Ja, passt wunderbar zusammen. Super, ich bin satt 10 Stunden.
Ja, ja, natürlich.
Ich meine, es ist kalorienhoch, aber du weißt, Kalorien zählen ist nicht mein Ding. Ja. Es ist eine wichtige eine Basis, wenn man einmal ungefähr wissen will, wo stehe ich, weil viele wissen das nicht. Aber wenn du mein Lieblings-Sushi, Lachs-Sushi isst, dann fallst du fast um von der Kalorienanzahl. Mhm. Aber der Körper hat einen großen Benefit davon. Und das ist das, wo ich nicht müde werde, auch das zu erzählen. Ja, das, was du, und ich hänge dir an den Lippen und kenne mich wirklich gut aus, aber was du erzählst, das ist, es macht bing, 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 bing. Also ich würde sofort jetzt mir das kaufen, wenn ich es nicht zu Hause im Kühlschrank hätte. Ja? Und natürlich nehme ich es auch nicht jeden Tag, aber ich nehme es sehr oft und ich gebe es auch meinem Kind, was man da Gutes tun kann, rein gesundheitlich. Ja? Und die meisten Klienten kommen zu mir, weil sie optisch abnehmen wollen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Aber da geht es nicht um die Gesundheit, weil ich bin keine Ärztin, ich bin auch auch Ernährungstrainer und kein Ernährungswissenschaftler. Ich darf auch keine Kranken behandeln. Ja, sage ich auch immer, will ich gar nicht, weil ich könnte mir, also die Verantwortung will ich nicht tragen. Ja, also ein Chirurg von mir, auch ein Pilot, niemals könnte ich so einen Beruf haben, aber ich kann motivieren und ich kann versuchen, den Menschen einfach Tipps zu geben, wie sie sich wohler fühlen. Und das ist eine Antwort. Tut es euch gute Fette zufügen. Ja, sei es mit Essen oder halt eben mit solchen Produkten. Also da kann man nichts falsch machen. Im Gegenteil, wie du schon sagst, also dieser Wow-Effekt, das ist unglaublich. Und wenn man, deshalb bitte nützt das aus, wenn ihr da einfach eurem Körper was Gutes tun kann.
Ja. Nein, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil Fett, wie du richtig sagst, ist auch ein guter Energielieferant. Dadurch sättigt er uns auch ganz gut. Aber gerade im Fall der Omega-3-Fettsäuren, also der reinen Omega-3-Fettsäuren, das ist für den Körper ein reiner Baustoff. Also das wird nicht eingelagert ins Fettdepot, weil der Körper weiß schon, was gut für ihn ist. Und das wäre ihm viel zu schade, die guten Omega-3-Fettsäuren quasi in die Depots einzulagern. Also das sind quasi Fette, die nicht auch nicht dick machen, weil der Körper sie nicht einlagert, sondern gleich verwendet und gleich einbaut in die Zelle. Ja.
Und jetzt grinse ich, man sieht es leider auch nicht, aber ich grinse, weil du hast das angesprochen, was ich habe ein Kinderbuch, wie du weißt, geschrieben über Ernährung, genau für solche Themen, dass die Kinder den Unterschied zwischen Kohlenhydrate und Fette und Vitalstoffe und Eiweiß, dass die einen Baustoffe sind und dass die anderen Energiestoffe sind. Ja? Mit Energie muss der Körper es verbrennen und die Baustoffe braucht der Körper und deshalb ist das essentiell. Ja, und das ist, also freut mich, dass du das sagst, und das so sehen das viele Menschen nicht, ja, weil sie es vielleicht nicht wissen oder noch nicht gehört haben, und spätestens jetzt wissen sie es, wenn sie zuhören. Wir sind bei der letzten Frage angelangt, und hier würde ich gerne ein bisschen zusammenfassend jetzt noch einmal, weil das eben auch in meinem Titel drinnen war, das Wort Mythen. Welche Mythen jetzt noch einmal, mit welchen möchtest du aufräumen? Und da ist eines zum Beispiel, Fett ist nicht gleich Fett. Ja? Und was sollte sich jeder oder jede von uns aus dieser Folge, wenn es nach dir ginge, mitnehmen?
Also ja, eingangs haben wir eben schon gesagt, Fett ist nicht gleich Fett. Da eben Mythen, ja, dass jedes Fett dick macht automatisch. Es kommt natürlich, der Körper weiß schon, quasi, was er tut und was gut für einen ist, da wirklich auf hochwertige Fette zu setzen, sowohl in der Ernährung als auch entsprechend zu supplementieren, ist auf jeden Fall irrsinnig wichtig und wie eben erwähnt, hat einen großen Benefit auf die Gesundheit. Und ich glaube auch wirklich, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit, wo einfach gewisse Erkrankungen immer wahrscheinlicher werden, gerade da einfach achten müssen, was wir dem Körper zuführen, weil wir nur den einen haben. Und da ist auch ganz wichtig, darauf zu schauen. Wichtig als Take-Home-Message wäre mir auf jeden Fall, dass man den Unterschied zwischen den Fetten hoffentlich jetzt kennt und dass man einfach gerade, wenn man schon Probleme hat, aber natürlich auch präventiv, sowohl für sich als auch für etwaige Kinder, die man im Haushalt hat, da auf jeden Fall achtet, dass man sie ausreichend mit den Omega-3-Fettsäuren unterstützt, weil wir halt quasi gelernt haben, dass wir viel zu viel Omega-6-Fettsäuren und gesättigte Fette zuführen und einfach viel zu wenig. Und dadurch kann man natürlich schon sich und seiner Gesundheit irrsinnig viel Gutes tun, weil das natürlich das Wichtigste ist, ja, dass man die Menschen nicht erst erreichen, wenn sie schon krank sind, sondern im Idealfall möglichst lange gesund erhalten, weil dann haben wir alle mehr Spaß.
Wow, das ist ein super letztes Wort, nämlich Spaß. Ich habe versprochen, wir tun positiv aufhören. Was für ein positiveres Wort gibt es als Spaß? Ich habe ja am Ende immer so eine kleine Abmoderation, wo ich noch in meinen Worten zusammenfasse. Aber in dem Fall wollte ich die Worte nehmen, die auf eurer Homepage stehen, weil sie einfach schön sind, nämlich Manuel und sein Team schaffen eine sichere Umgebung, in der sich alle Kunden und Kundinnen wohlfühlen und verstanden fühlen. Und allein, dass ihr so etwas draufschreibt, ist für mich schon der Gamechanger, weil das macht euch sehr, sehr sympathisch. Ich meine, für mich ist es auch die nächste Apotheke, also freue ich mich sehr. Aber es ist so, dass eure Philosophie, da spiegelt sich eben das Motto, was ich eingangs schon erwähnt habe, wir sind jung, wir sind bunt, wir sind für alle da. Und ich würde sagen, überzeugt euch selber. Was auch ganz cool ist, ihr habt ab jetzt verlängerte Öffnungszeiten, Montag bis Samstag und von am Montag auch bis 19 Uhr, ich glaube die ganze
Montag
Woche,
bis Freitag, genau.
Montag bis Freitag, genau. Das finde ich echt toll, weil das kommt uns, uns viel Berufstätigen dann auch wieder mal zugute, dort die auch erwähnten höchster Qualität Präparate mit Omega-3 von der Firma Norsan gibt es dort natürlich auch und ich habe dich das nicht gefragt, aber ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster hinaus, wenn Zuhörerinnen vom Bell Podcast oder Zuhörer reinkommen und sagen, ist der Manuel da? Ich habe dich im Bell Podcast gehört, vielleicht nimmst du dir dann auch ein paar Minütchen Zeit, Fragen zu beantworten, wenn es um die Thema Fette geht, natürlich nicht nur. Würdest du das machen für unsere Zuhörer?
Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich eh immer da, also so gesehen. Und sonst bitte ausrufen lassen.
Genau, also auch hier, wenn es Fragen gibt, natürlich wie immer, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schicken. Wir leiten die sehr, sehr gerne weiter. Ihr könnt natürlich auch direkt den Manuel eine Mail schreiben oder einfach in die Apotheke kommen. Die Apotheke ist in der Johann-Strauß-Gasse 32 in unserem schönen vierten Bezirk. Ich sage herzlichen Dank. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, jederzeit auch per Mail an die office@belle-group.de. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich bin sicher, wir sehen uns ganz bald wieder. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir auch, Arabelle.